Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Das Jahr hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Die Bundesregierung bemüht sich darum, Reformen anzuschieben, um uns genauso wie die Wirtschaft fit zu machen für die Zukunft. Dabei wird die Fähigkeit, Neues zu lernen, immer wichtiger. Aber was müssen wir lernen, um unser Leben und vor allen Dingen auch unser Arbeitsleben jetzt und auch in Zukunft auf die Reihe zu bekommen? Welche Unterstützung brauchen wir dafür? Und welche Verantwortung für die Weiterbildung trägt jede und jeder von uns, wenn es darum geht, Schritt zu halten mit so vielen digitalen Neuerungen? Darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Welche Erfahrungen haben Sie mit Weiterbildungskursen gemacht? Wer oder was hat Sie motiviert? Warum ist Ihnen lebenslanges Lernen wichtig? Und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Anbieter? Ich freue mich, dass auch diesmal wieder zwei Fachleute Zeit haben oder sich die Zeit nehmen, ihre Fragen zu beantworten und sich mit Ihnen auszutauschen. Das ist einmal Brigitte Bosche, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen e.V. in Bonn. Schönen guten Morgen, Frau Bosche.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Jan Krüger, Leiter der Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim DGB-Bundesvorstand. Morgen, Herr Krüger.
Guten Morgen.
Frau Bosche, warum sind Weiterbildung und lebenslanges Lernen gerade jetzt so wichtig?
Ja, wir sehen ja gerade, dass sich die Welt sehr stark verändert, dass es große Transformationsprozesse gibt, die auch den Arbeitsmarkt stark verändern. Das heißt, wer dort irgendwie auch anschlussfähig sein möchte, muss sich weiterbilden, um eben auch für diese Veränderung gewappnet zu sein. Und da ist Weiterbildung eben ein Schlüssel, also berufliche Weiterbildung ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch geht nicht nur darum, dass Menschen arbeitsfähig bleiben, sondern auch geht ja auch darum, gesellschaftlich beteiligt zu sein, also widerstandsfähiger zu sein und eben gewappnet zu sein. Wie gesagt, nicht nur um im Beruf weiter also eine Arbeit zu haben, sondern auch auf anderen Ebenen, würde ich sagen.
Gibt es für Sie in dem Zusammenhang so eine Art Ranking, also dass Sie zum Beispiel sagen, der Kurs Einführung in die digitale Welt, der hat Vorrang vor allem anderen, weil ich sonst im Alltag eben nicht mehr lange bestehen kann?
Das ist eine gute Frage und die ist sicherlich, hängt immer davon ab, mit welchen Fähigkeiten und Erfahrungen jemand schon mitbringt. Aber ich denke, das ist ein gutes Stichwort, digitale Welt. Die Welt wird immer digitaler. Man hat es ja gemerkt, selbst wenn man zum Flughafen geht, man muss mittlerweile seine Bordkarte auf dem Handy haben, man muss das alles verstehen. Also ja, digital kompetent zu sein, ist eine ganz wichtige Zukunftskompetenz.
Oder wenn man Geld abheben möchte bei der Bank oder sonstige Bankgeschäfte tätigen möchte,
da
geht nichts mehr. Welche Kompetenzen sind denn im Erwachsenenalter besonders wichtig zu erlernen oder zu vertiefen?
Zu vertiefen, das ist auch eine Frage. Also ist schwierig zu beantworten für alle Menschen. Aber wichtig ist, würde ich sagen, generell fürs Alter, dass man weiter lernt. Weil wir sehen an Forschungen, dass eben das Gehirn ist ja plastisch. Das heißt, es kann sich immer weiter verändern. Und das Gehirn braucht Anregung, das braucht Impulse. Und deshalb ist es, würde ich sagen, fast egal, was man lernt. Es muss einem Spaß machen, es muss einen neugierig machen, damit man auch dran bleibt. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man lernt, würde ich ganz allgemein sagen.
Herr Krüger, es gibt unterschiedliche Informationen über das Interesse an einer Weiterbildung. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung stellt sich nur die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland dem Wandel in der Wirtschaft. Und die Hans-Böckler Stiftung hat herausgefunden, dass viele an Weiterbildung interessiert sind, aber nicht genug über die Förderung wissen und über die Möglichkeiten wissen. Wie sind da Ihre Erfahrungen beim DGB?
Erstmal danke, dass ich hier sein darf und ich schließe da auch direkt an. Also wir haben Informationen über die Weiterbildungsbeteiligung. Das sind ungefähr 54% der Menschen, die sich an Weiterbildung beteiligen. Wir hatten im letzten Jahr die nationale Weiterbildungskonferenz. Es gibt jetzt auch ein Ziel der Bundesregierung. Wir wollen bis 2030 auf 65% kommen und Das ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, was wir erreichen müssen, aber es hat viel mit dem zu tun, was auch schon in Ihrer Frage steckt, nämlich weiß ich eigentlich genug über Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich habe? Und da sehen wir bei den Beschäftigten häufig, dass da das Interesse da ist, aber man nicht so richtig weiß, was kann ich jetzt eigentlich konkret machen? Mhm. Und das ist eine der großen Herausforderungen, dass wir in der Weiterbildungslandschaft in Deutschland wahnsinnig unübersichtliche Strukturen haben und eigentlich auch noch zu wenig Beratung.
Und die Übersicht werden wir schaffen und die Beratung werden wir auch geben, denn Sie sind ja bei uns.
Wir geben uns Mühe heute.
Was brauchen denn Berufstätige oder auch Quereinsteiger oder auch schlecht Qualifizierte, um ihre Kompetenzen erweitern zu können?
Das hängt tatsächlich sehr stark auch von den Personen ab. Frau Bosch hat das so ein bisschen angedeutet. Ich nehme mal das Beispiel, wir haben 6,2 Millionen Menschen mit Grundbildungsbedarf, die also nicht richtig lesen und schreiben können. Mhm. Für die ist natürlich ein Arbeitsmarkt, eine Arbeitswelt eine enorme Herausforderung. Da muss ich natürlich ansetzen, um überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben natürlich andere Führungskräfte zum Beispiel, die sich in einer ganz anderen Art und Weise weiterbilden. Und so wird es eine sehr individuelle Sache sein, wo ich jetzt genau mit Weiterbildung ansetze. Ich würde gerne, wenn wir über das Thema Weiterbildung reden, aber tatsächlich so den ganzen Blumenstrauß quasi einmal aufmachen und sagen, natürlich gibt es berufsbezogene Weiterbildung, es gibt individuelle Weiterbildung, aber es gibt auch ganz tolle allgemeine Weiterbildung, alle Sprachkurse, die es gibt, ja, alle Demokratiebildungskurse, da können wir gleich auch noch drüber reden, aber die gehören alle dazu.
Wann war Ihre letzte berufliche Weiterbildung?
Meine letzte berufliche Weiterbildung war im letzten Jahr und da ging es tatsächlich auch um Aufgabenführung, Führung im Team, das ist so das, was ich als Abteilungsleiter regelmäßig mache, um da auch up to date zu sein.
Und war gut, ne? Jetzt können Sie ja nicht sagen, nee, war Käse.
Ich war auf jeden Fall gut.
Und die private?
Die private war tatsächlich, das ist ein schönes Beispiel für das, was ich jetzt meinte. Ich war an der Volkshochschule und habe einen Kochkurs gemacht, indische Gewürzküche. Ist jetzt nicht das, an was man unmittelbar bei Weiterbildung denkt, aber auch das zeigt so ein bisschen, wie vielfältig eigentlich diese Weiterbildungslandschaft ist.
Lebenslanges Lernen, was bringt Weiterbildung? Heute unser Thema im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Brigitte Bosche vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und mit Jan Krüger, der beim DGB-Bundesvorstand die Abteilung Bildungspolitik leitet. Und mit Frank Mertens, der uns aus Pforzheim anruft. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Schönen guten Morgen in der Runde und allen zusammen nachträglich noch ein gutes neues Jahr und die Gesundheit, das ist das A und O.
Danke gleichfalls. Herr Mertens, jetzt, wie ist es bei Ihnen mit der Weiterbildung und dem lebenslangen Lernen?
Ich muss eins zugestehen, ich bin schon in Rente, ja, aber ich hatte unterschiedliche Berufe und Arbeitsplätze. Da habe ich mich schon umstellen müssen, innerbetrieblich, ja. Und da ist für mich die Weiterbildung gelaufen, in den Unternehmen, ja. Mhm. Und dann habe ich noch einen Aspekt. Ich glaube, der Grundstock, dass man Interesse hat, sich weiterzubilden, fängt in der Schule an. Und da haben wir ja ein Heidenproblem, dass viele Jugendliche keinen Schulabschluss haben. Und da frage ich mich, wie wirklich bei 16 Bundesländern, 16 Kultusminister, warum wacht da noch keiner auf? Und dann gibt es noch einen Aspekt, das ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, wenn die Industrie die Kultusminister mal ein bisschen striezen würde, Leute, bemüht euch, dass unsere Schüler und Kinder was lernen können. Denn das ist ja die Zukunft für die nächsten Facharbeiter.
Mhm. Mhm. Herr Mertens, bevor wir auf die Kinder und die Schule kommen, wie war das denn bei Ihnen? Sie haben gesagt, Sie haben unterschiedliche Berufe gehabt und haben auch in allen unterschiedlichen Berufen, soweit ich Sie verstanden habe, Weiterbildungen gemacht. War das schwierig für Sie, sich dann immer wieder neu einzufinden, erstens in den neuen Beruf und dann auch immer wieder Weiterbildungen zu machen? Also haben Sie manchmal auch dicke Backen gemacht und gesagt, boah, habe ich eigentlich gar keine Lust?
Nee. Überhaupt nicht. Ich muss mal sagen, ich besitze so etwas wie in mir diese kindliche Neugierde, also was ja. Neues, und kann mich dann sehr gut da hineinversetzen. Und die neuen Arbeitsabläufe, die ich da kennengelernt habe, das war für mich kein großes Problem, denn die Summierung durch die anderen Unternehmen, wo ich war, die haben mich immer weitergeführt in der Richtung, ja, das Interesse zu haben, in den Unternehmen was Neues mitzunehmen und beziehungsweise auch die gesammelten Erfahrungen mit einzubringen. Und das hat hervorragend bis zur Rente funktioniert. Ne?
Da habe ich auch noch mal eine Rückfrage.
Genau, Frau Bosche.
Wenn das erlaubt ist.
Ja.
Da würde mich interessieren, gab es vielleicht einen Betrieb?
Eine Sache habe ich noch. Ja. Ich habe mich mit 52 das letzte Mal bei einem Großunternehmen beworben und habe den Arbeitsplatz bekommen aufgrund der zurückliegenden Qualifikationen. Mhm. Ja.
Mhm. Dann
das ist natürlich auch für mich positiv gewesen, ja.
Das macht sich natürlich gut, wenn man das vorweisen kann. Frau Bosche.
Genau, Herr Mertens, das ist toll. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass Neugier die beste Voraussetzung ist, sich neue Sachen anzueignen. Aber ich vermute oder ich frage einfach mal, gab es jemanden auch in Ihrem Umfeld, in den Betrieben, der Sie motiviert hat, sich für eine Weiterbildung anzumelden? Und wie ist das Ganze überhaupt eingebettet gewesen in den Betrieben? Also, haben Sie vielleicht ein Beispiel?
Vielleicht das eine erstmal. Wir hatten 6 Meister in dem Unternehmen.
Mhm.
Und da ich ja da neu eingestiegen bin, bin ich zu denen hin, da ich ja nicht aus dem Werkzeugmaschinenbau komme, habe ich gesagt, Leute, wenn ich zu euch komme, dann helft mir bitte. Ich komme nicht aus Langeweile, um euch zu nerven und dergleichen. Und sie glauben gar nicht, das hat hervorragend funktioniert. Dann natürlich der oberste Chef, auch ein zugänglicher Mensch. Dann auch im Administrativen, vom Einkauf her, da war ein Maschinenbauingenieur. Wir sind da hervorragend zurechtgekommen und auch aufeinander zugearbeitet, nicht gegeneinander, ja. Das ist ein richtiges, gutes Teamwork gewesen, ja.
Mhm. Herr Krüger, deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen, dass Chefs und das ganze Teams auch dahinter stehen müssen, damit man selber eben noch ein bisschen mehr Spaß daran hat, sich fortzubilden?
Ich glaube, das Stichwort, was Herr Mertens hier anspricht, ist Weiterbildungskultur.
Mhm.
Und Herr Mertens, Sie scheinen ja in einem Betrieb gearbeitet zu haben, wo die Weiterbildungskultur sehr ausgeprägt war. Und natürlich gibt es diese Beispiele, wo auch investiert wird. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, das muss man jetzt dazu sagen. Und gerade in der Situation, das ist das, was wir aktuell merken, in der Situation, wo auch die Konjunktur schlechter läuft, wo Betriebe wirtschaftliche Probleme haben, ist es meistens häufig die Weiterbildung, die dann als erstes drunter leidet.
Mhm.
Ich glaube, dass wir genau das Gegenteil bräuchten, aber sehen tun wir zurzeit eher, dass solche Sachen dann doch die ersten sind, die abgebaut werden, wenn es um Kosteneinsparung geht.
Nun hat der Mertens daran appelliert, dass man den Grundstock dafür in der Schule legt. Wie ist es denn, Herr Krüger, wie kann man denn jetzt Lernfrust oder negative Schulerfahrungen überwinden? Es gibt ja Leute, die sagen, das war so schrecklich in der Schule, ich will überhaupt nicht mehr lernen, wenn es irgendwie geht.
Absolut, die gibt es auch. Und das deutsche System der dualen Berufsausbildung ist eigentlich die perfekte Antwort darauf. Wir sind wahnsinnig stolz auf dieses System, aus meiner Sicht auch zu Recht, weil es dem System gelingt, diese negativen Lernerfahrungen zu überbrücken, praktische Erfahrungen, Selbstwirksamkeit in der Ausbildung tatsächlich hinzubekommen. Der Nachteil ist, wir haben mittlerweile auch 3 Millionen Menschen ohne Berufsausbildung unter 34, bei denen das eben nicht funktioniert hat, die nicht in die Ausbildung gekommen sind. Und insofern glaube ich, ist es nicht nur eine Aufgabe von Schule, sondern es ist wirklich eine Aufgabe von Erstausbildung. Das gelingt uns noch zu wenig, weil dort wird auch ein Grundstein dafür gelegt, dass ich mich in der Arbeitswelt bewege und dann diese Biografien, von denen Herr Mertens ja ein Beispiel ist, die vielleicht ein bisschen verschlungener werden, wo man verschiedene Arbeitsplätze hat, auch mal ein Unternehmen wechselt, die werden ja häufiger. Und wir brauchen eine starke Basis dafür und das ist aus meiner Sicht die Erstausbildung.
Und was müsste sich da ändern bei der Erstausbildung, damit das eben ein bisschen...
Wir haben tatsächlich jetzt eine schwierige Situation am Ausbildungsmarkt. Wir bräuchten eine bessere Ausbildungsgarantie für junge Menschen, dass sie auch tatsächlich in dieses Erwerbsleben starten können. Und wir brauchen auch da wieder in den Betrieben eine Ausbildungskultur. Wir brauchen Ausbilderinnen und Ausbilder, die wirklich auch die Zeit haben, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten.
Mhm. Herr Mertens, vielen Dank für Ihren Anruf aus Pforzheim. Und wir gehen von Pforzheim nach Aschaffenburg zu Gernot Schindler. Guten Morgen, Herr Schindler.
Ja, guten Morgen in die Runde und viele Grüße aus Aschaffenburg. Also, ich möchte einen Kontrapunkt setzen, beziehungsweise auch meine Meinung dazu sagen. Ich fühle mich einfach überfordert von den ständigen Meldungen und Aufforderungen, lebenslang dazuzulernen und noch schneller und noch mehr. Und ich bin jetzt in Rente, ich bin 66 Jahre und gehöre zu den Babyboomern, bin seit 2 Jahren in Rente. Und ich war dann zuletzt 26 Jahre Verwaltungsrat. Verwaltungsangestellter im öffentlichen Dienst, habe das gern gemacht bis zu den letzten 5 Jahren mit der zunehmenden Digitalisierung, die mich auch psychisch sehr belastet hat und ich dann heilfroh war, so früh wie möglich in Rente gehen zu können. Und mir ist Geld weniger wichtig wie die Zeit, die ich dann für meine Hobbys verbringen kann und für mich selber. Und wie passt das Ganze immer mehr lernen und noch mehr machen zu einer Entschleunigung dazu, zu einem Leben voller mehr Achtsamkeit, voller Zufriedenheit und nicht immer nur auf Leistung ausgerichtet und noch, jetzt muss ich das noch machen und wieder lernen. Ich habe umgeschult zum Bürokaufmann, ich war Polizist, dann habe ich umgeschult, ich war auch mal im Kloster und zum Schluss war ich bei der BaFin beschäftigt, aber was dann da kam, dann zuerst hat man noch dazugelernt in Schulungsräumen und dann durch Corona sollte man dann immer mehr selber sich aus dem Intranet rausziehen und mich hat das Ganze überfordert und auch heute habe ich noch kein Smartphone, weil das Ganze ist so unsicher. Man hört immer wieder, wie die Leute betrogen werden und die durch die sozialen Netzwerke süchtig werden und ich weigere mich einfach da ständig dem ständigen Zwang zum Dazulernen und nachzugeben, sondern versuche mich dem entgegenzustellen.
Aber das ist ja interessant, Herr Schindler, Sie waren ja am Anfang, oder Sie sind ja offenbar ein sehr, sehr flexibler Mensch gewesen, also Polizist im Kloster, bei der BaFin. Und jetzt sagen Sie, Sie möchten diesen Zwang nicht mehr haben. Haben Sie das denn früher auch schon als Zwang empfunden? Oder haben Sie gesagt, ach komm, jetzt öfter mal was Neues?
Nee, eigentlich, es fängt ja schon in der Schule an. Man hat ja dann im Grunde, also so wie es mir groß geworden, gelernt. Ich habe Realschulabschluss gemacht, aber man hat ja dann immer gelernt für einen Lehrer, also damit man gut angesehen war beim Lehrer und damit man gute Noten gehabt hat und dann hat man eine Prüfung gemacht und einen Abschluss und dann hat man auch das Wissen wieder vergessen. Ne? Ich weiß, meine Eltern, die konnten Gedichte noch Jahrzehnte später rezitieren, sowas geht mir völlig ab. Ich habe dann immer nur für eine Prüfung gelernt oder damit ich einen Abschluss habe und so war es dann auch im Berufsleben. Man lernt zwar dann irgendwas, damit man das anwenden kann und dann kommt schon wieder was Neues und ich habe das eigentlich dann immer das am wohlsten gefühlt, wenn ich das, was ich gewusst habe, mich dann ausgekannt habe und das auch sehr lange so machen konnte. Ich war am Anfang auch, deshalb habe ich mir dann einen Job in der Registratur gesucht und mit Papierakten und so, weil ich sehr mit Papier gern umgegangen bin, aber letzten Endes war ich nie so neugierig, sondern ich war immer sehr zufrieden mit dem, was ich gehabt habe und versucht es auch weiter zu pflegen.
Mhm. Frau Bosche.
Ja, das danke, Herr Schindler, dass Sie das so offen berichten. Und ja, Ihr Beispiel zeigt, dass auch Weiterbildung als Zumutung empfunden werden kann, weil man immer, so wie Sie geschildert haben, immer getrieben wird, wieder was Neues zu lernen, obwohl man eigentlich da, wo Sie sind, wo Sie gerade beschrieben haben, sich ganz wohl fühlt. Und das, was Sie, wie geschrieben haben, gewusst haben, dass Sie da eigentlich am liebsten geblieben sind. Und ja, das ist natürlich eine Kehrseite von diesem Wandel in der Arbeitswelt, dass Menschen auch gezwungen werden, sich weiterzuentwickeln und eigentlich ganz gerne an ihrem liebgewordenen Arbeitsplatz geblieben wären, wo sie sich auskennen, wo sie Selbstwirksamkeit, wichtiges Stichwort, erlebt haben. Aber ich denke, wenn Sie rückblicken, haben Sie doch im Grunde genommen, genau wie Frau Steinau das schon gesagt hat, sich sehr flexibel gezeigt, sich angepasst und weitergelernt. Und von daher würde ich mir wünschen, Sie würden das für sich etwas positiver bilanzieren. Und vielleicht schauen Sie mal, ob Sie irgendwie was haben, ein neues Hobby, worauf Sie neugierig sind, was ganz, ganz anderes, was gar nichts mit beruflich und digital zu tun hat, vielleicht mehr mit den Händen, dass Sie in diese Richtung vielleicht doch was finden, mit anderen Menschen zu lernen, was Ihnen mehr Spaß macht.
Mal so von vielem dann überfordert. Ich war ja auch die letzten Jahre dann oft krank, auch psychisch und oder mental sozusagen. Und wie gesagt, ich habe sehr viele Hobbys, ich leide nicht an langweilig, ich lese sehr gern und jetzt gerade in der Rente nutze ich die Zeit, die ganzen Bücher, wo ich habe, auch ein bisschen zu lesen oder Musik zu hören, ne, oder auf Konzerte zu gehen, sowas, das liegt mir jetzt mehr, wie dann mich ständig mit neuen Updates auseinanderzusetzen und dann muss ich jedes Mal neu mal irgendein Smartphone, also die Sicherheit beachten und wieder mich neu orientieren, also solche Sachen, das liegt mir überhaupt nicht.
Herr Krüger,
Ich glaube, das, was Herr Schindler beschreibt, und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Beschreibung der Arbeitswelt, und das sehen wir auch im DGB-Index Gute Arbeit zum Beispiel, dass Veränderungen natürlich auch Stress auslösen und dass andere Arbeitszusammenhänge, andere Produktionssysteme und so weiter von den Menschen auch tatsächlich verstanden werden müssen. Und deswegen würde ich nochmal ein Plädoyer dafür halten, Weiterbildung ist aus meiner Sicht da gar nicht sage ich mal, das Problem, sondern eher die Lösung dafür. Wir sehen ganz häufig, dass Unternehmen neue Arbeitsprozesse etablieren und Menschen dabei gerade nicht mitnehmen, weil sie sie eben nicht weiterbilden. Und dann haben wir das, Herr Schindler, so habe ich Sie verstanden, was Sie erlebt haben, dass man dann vor einer Aufgabe sitzt oder vor einem Arbeitsprozess sitzt, auf den man gar nicht vorbereitet wurde.
Und das, sich auch völlig überfordert fühlt.
Genau, und das ist dann eben die Überforderung, die sich dann einstellt. Und dem muss man eigentlich mit mehr Weiterbildung begegnen.
Das Problem ist ja auch, ich glaube, dieses Gefühl der Überforderung, das teilen Sie, Herr Schindler, mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Aber wenn wir den Anschluss verpassen, wird es noch ein bisschen schlimmer. Also da auch so die Balance zu finden und zu gucken, was muss man denn wirklich machen? Also welche Weiterbildungen sind ein Muss?
Ja, die Frage ist aber doch, ob die Gesellschaft insgesamt, wohin das noch führt, wenn alles immer schneller geht. Und die Leute, es ist doch jetzt schon so, die Schüler sind doch teilweise jetzt schon, kommen aus der Schule und es heißt, jeder zweite Schüler hat psychische Störungen oder hat Persönlichkeitsstörungen. Wir haben gar nicht so viele Fachleute und Sozialarbeiter, um das Ganze aufzufangen. Da sehe ich eine Gefahr drin für die ganze Gesellschaft, wohin das führt. Noch schneller, noch mehr lernen und immer schneller in immer kürzeren Abständen. Ob der Mensch dafür überhaupt gebaut ist.
Wir wissen natürlich, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Social Media, das ist ja das, was groß in den Nachrichten auch ist. Wenn man sagt, ja, das löst auch bei jungen Menschen irgendwie Probleme aus, mit denen wir es jetzt zu tun haben, dann sehen wir doch, dass die Lösung nicht ist, Handys vom Schulhof zu verbannen oder Social-Media-Konten einzuschränken, weil wir wissen ganz genau, es wird immer Möglichkeiten geben, daran vorbeizukommen oder das halt nach der Schule zu machen. Wir müssen doch in der Schule einen verantwortungsvollen Umgang damit lehren und lernen. Und das ist wieder dann der Hinweis darauf, wir werden bestimmte Veränderungen in der Welt nicht ausblenden können. Sie werden passieren, aber wir müssen natürlich mit Bildung, mit Weiterbildung, auch mit Unterstützung Menschen in die Lage versetzen, damit umzugehen.
Frau Bosche nochmal.
Ich wollte noch einen Aspekt betonen, und zwar das, was Sie geschildert haben, Herr Schindler. Lesen, Hobbys verfolgen, sich Muße nehmen, sich mal mit dem Buch hinsetzen. Das ist genau das, was Sie machen, ist informelles Lernen. Also es muss nicht immer, wenn wir an Weiterbildung denken, die organisierte Weiterbildung sein, sondern das, was sie tun, ist, dass sie folgen einfach ihrem Interesse. Sie nehmen das Buch wahrscheinlich aus dem Regal, wo sie Lust drauf haben. Oder sie verfolgen ihr Hobby und recherchieren vielleicht noch was dazu. Ich weiß jetzt nicht, was ihr Hobby ist. Auf jeden Fall, das ist auch Lernen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Und das ist das, was ich jetzt einfach noch mal so betonen möchte, dass ich einfach raushöre bei ihrem, was Sie erzählt haben.
Herr Schindler, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Lieselotte von Hugo ruft uns an aus Frankfurt am Main. Guten Morgen. Jetzt muss ich gucken. Ich krieg sie nicht. Sekunde. Wir haben auch einen Feueralarm in Köln, deshalb wird uns Frau Bosche gleich vom Handy aus anrufen. Das kann ich Ihnen auch schon mal sagen. Aber da ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Es muss noch mal ganz kurz das Funkhaus geräumt werden. Lieselotte von Hugo, wir machen den zweiten Versuch, um Sie so in Frankfurt am Main zu erreichen. Schönen guten Morgen, Frau von Hugo.
Guten Morgen, hören Sie mich
jetzt? Jetzt hat es geklappt. Guten Morgen.
Na also, wunderbar.
Ihre Erfahrungen mit Weiterbildung?
Ja, das ist jetzt, könnte man sagen, ein bisschen wie diametral entgegengesetzt zu dem, was Herr Schindler eben berichtet hat. Ich bin selber Referentin für Ausbildung, also für den DGB und aber auch für evangelisch Reisen. Die bieten Bildungsurlaube an und ich bin dazu gekommen, jetzt in meinem Leben, ich habe studiert, so mit Richtung Gymnasium, habe das aber dann nicht weiterverfolgt, weil ich danach mehr mich körperlich ausgerichtet habe und rhythmische Gymnastik, viel Tanz, Yoga, regenerative Techniken dann im Älterwerden, wenn der Körper anfängt, so hier und da so ein Zipperlein zu haben.
Mhm. Und, haben Sie das nur in Anführungsstrichen praktiziert oder auch schon als Weiterbildungslehrerin an andere weiter?
Damals habe ich ein Studio gehabt und habe das unterrichtet. Aha. Und habe dann auch gearbeitet, als ich dann hinterher keine Lust mehr hatte, mit der ganzen Verwaltungsarbeit mit dem Studio, habe ich dann vorwiegend als Workshops gegeben für Städte, die irgendwelche Kulturveranstaltungen hatten. Zum Beispiel, ich bin in einer Gruppe, Tanzgruppe auch mal auf so einer Kunstausstellung getanzt oder also in der Richtung. Aber also mit zunehmendem Alter, ich bin jetzt 77, wurde das dann immer mehr so, ging das ein bisschen mehr so in regenerative Körpertechniken. Mhm. Und das ist jetzt auch der Punkt, an dem ich ansetze, weil ich glaube, also aus meinen Erfahrungen von Lernen selber, und ich habe relativ viel auch während des Studiums sehr viel theoretisch gearbeitet, gelernt, ich habe Germanistik und Philosophie studiert, also viel Lesen war da mit dabei und auch viel sich erarbeiten an Texten und an Tabellen und so weiter. Und heute bin ich der Meinung, dass all das, das kann ich machen nach wie vor, und das ist vielleicht so, um Informationsbeschaffung zu gewährleisten, wichtig. Aber das bedeutet für mich, ist sowas nicht mehr Lernen, sondern Lernen in dem eigentlichen, auch humanistischen Sinn, hat ja, man sagt ja auch Bildungsurlaub, da wird etwas eingebildet. Mhm. Ja, nicht nur einbilden, in dem Sinne von, ich bilde mir was ein, ja, und ich bin es aber gar nicht, sondern einbilden heißt so wie in der bildenden Kunst, dass etwas in dem Menschen entsteht, was über Körper läuft. Weil wir sind nicht nur Gehirn, wir sind auch Körper und Seele und die ganzen Körperdinge, die stattfinden. Und da habe ich irgendwann mal ein Angebot bekommen von einer Freundin, die hat gesagt, also als ich dann schon in Rente war, Lilo, hast du nicht mal Lust, als Bildungsreferentin zu arbeiten? Du hast da so ein paar Sachen drauf, die das vielleicht nutzt, vielleicht an.
Ja, schön.
Und das war für mich eine wirkliche Herausforderung. Ja. Da musste ich irrwillig viel mehr drauf schaffen und lernen. Das muss ja erstmal so ein ganzes Programm gemacht werden, damit das bewilligt wird von den Ministerien, dass auch als Bildungsurlaub gilt und so weiter. Dann muss gesellschaftspolitische Aspekte rein, alles Mögliche. Aber ich mache das jetzt und mache es immer noch und kann wirklich nur sagen, ich bin total dankbar, dass es sowas gibt.
Und offensichtlich begeistert, so wie Sie erzählen, finden Sie es auch toll. Wer, Frau von Hugo, kommt denn zu Ihnen? Sind das eher Ältere, sind das Junge? Ist das total gemischt, das Publikum?
Das hängt von dem Thema ab. Also meine Kurse, ich versuche immer, wenn ich zum Beispiel, ich gebe einen Kurs, der heißt Brücken bauen in den bewegten Ruhestand. Ja, weil ich dachte so, vor 6 Jahren, jetzt kommen die ganzen Babyboomer, das wird Thema. Und das war dann auch so. Ja. So, und jetzt biete ich das da an. Und aber ich mache nicht, also es gibt ja viele Angebote, wo ich mal gelernt habe, ja, bringen Sie Ihren Rentenbescheid mit oder so. Das mache ich alles nicht, sondern ich widme, also meine Brücke, die ich baue mit den Menschen dann in dieser Woche, zu fragen, so, was kann ich eigentlich tun, um meinen Körper und meinen Geist gesund und beweglich zu halten?
Schön.
Und frisch und begeisterungsfähig. Und dazu gibt es Übungen aus diesen ganzen Methodenkiste, die ich in mir habe, von vielen, aus dem Yoga, aus Tanztherapie. Und da schlage ich dann Verbindungen, dass die Theorie, die ich bearbeite, das biete ich dann so an, dass das körperlich erfahrbar wird.
Ja, Frau von Hugo, Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Aspekt genannt, den würde ich gerne mit Hilfe von Jan Krüger mal vertiefen, nämlich das Stichwort Bildungsurlaub. Erstens, Herr Krüger, habe ich ein Recht, hat jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer ein Recht auf Bildungsurlaub?
Fast. Wir haben jetzt mittlerweile 15 von 16 Bundesländern mit einem Bildungsurlaubsgesetz. Sachsen hat das nämlich gestern tatsächlich eingeführt.
Also, es waren bisher Sachsen und Bayern, die das nicht hatten. Ne?
Richtig, und Sachsen bekommt jetzt eins und Bayern ist dann das einzige Bundesland ohne einen solchen Anspruch. Und dann ist es tatsächlich so, die allermeisten haben einen Anspruch. Das ist jetzt unterschiedlich, je nachdem, welches Bundesland man guckt. Auch die Zeiten, die man dafür für einen Anspruch nehmen könnte, sind unterschiedlich. Aber ich finde dieses Bildungsurlaubs oder diese Bildungsurlaubsgesetze und auch das, was Frau von Hugo jetzt berichtet hat, ist so ein wahnsinnig tolles Beispiel für Weiterbildung, die eben nicht in so einem ökonomischen Kontext stattfindet. Wir haben jetzt viel über Wirtschaft und berufliche Fortentwicklung gesprochen. Ich finde, Weiterbildung ist eben auch ein Beitrag zu einer gesellschaftlichen Resilienz. Mhm. Wir brauchen die gut qualifizierten Menschen im Ehrenamt, die sich um Zivilgesellschaft kümmern. Wir brauchen eine lebendige Zivilgesellschaft. Und das alles kriegt man ja auch nicht quasi kostenlos, sondern das braucht ja Menschen, die nicht nur engagiert sind, sondern auch das Wissen haben, wie sie das machen. Und für all diese Aspekte kann eben Bildungsurlaub auch ein wichtiger Punkt sein, auch für sowas wie Sprachkurse. Wir sehen, dass beim Bildungsurlaub zum Beispiel Sprachkurse und Gesundheitskurse der absolute Renner sind. Das ist das, was die meisten Leute machen. Und wir sehen da gibt es so eine selbstinitiierte Weiterbildung, die viele jetzt mittlerweile in Anspruch nehmen, die für uns, glaube ich, gesellschaftlich gar nicht so ökonomisch unglaublich wichtig ist.
Aber selbstinitiiert ist auch ein wichtiges Stichwort. Wie sehr sind eigentlich Betriebe in der Pflicht? Also es kann ja nicht nur das persönliche Vergnügen der Angestellten sein, sich fortzubilden, sondern die Betriebe müssten uns ja auch dazu ermuntern, aufrufen, motivieren.
Genau, wir haben so eine Kostenteilung auch im Weiterbildungssektor. Wenn wir über betriebliche Weiterbildung reden, dann ist klar, der Betrieb ist natürlich in der Pflicht, das zu bezahlen und das zu ermöglichen. Wenn man jetzt in einen Bereich geht, wo man sagt, ich möchte einen Yogakurs zum Beispiel machen als Weiterbildung, dann ist das sicherlich eher was im persönlichen Bereich liegt und wo ich glaube, dass es schon auch in Ordnung ist, dass jemand sich an so einer Weiterbildung auch persönlich beteiligt. Mhm. Es ist immer die Frage, wer initiiert das, wer hat was davon, wer nutzt das. Aber klar ist, gerade beim Bildungsurlaub sind ja Betriebe insofern in der Pflicht, als dass sie das Gehalt weiterbezahlen. Das sind ja, wenn man so will, zusätzliche Urlaubstage. Und da wünsche ich mir natürlich schon auch den Beitrag der Wirtschaft zu sagen, wir alle leben davon, dass es auch eine lebendige, resiliente Zivilgesellschaft gibt. Auch Betriebe leben davon. Ja. Also müssen sie auch was dafür beitragen.
Aber der Betrieb könnte schon sagen, mache ich nicht. Ich gewähre diesen Bildungsurlaub nicht. Oder das, wovon hängt das ab?
Das kann er machen, wenn er sagt, ich habe einen ganz dringenden betrieblichen Grund. Also nehmen wir mal an, alle im Unternehmen kommen gleichzeitig auf die Idee, Bildungsurlaub zu nehmen. Dann wird man natürlich sagen, das funktioniert so nicht. Aber es muss eben einen betrieblichen Grund geben. Und wenn es den nicht gibt, dann habe ich einen Anspruch darauf.
Frau von Hugo, vielen Dank für Ihren Anruf aus Frankfurt am Main. Und wir wechseln nach Greifswald zu Monika Schilling. Guten Morgen, Frau Schilling.
Hallo, hören Sie mich?
Ja. Wir hören Sie.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Norden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, also ich finde das Thema ungemein interessant und wundere mich, dass in erster Linie ältere Leute anrufen. Lebenslanges Lernen ist ja, lebenslang halt. Aber ich bin auch schon fortgeschrittenen Alters. Also ich werde jetzt nächsten Monat 70, beziehungsweise diesen Monat 70. Bin seit 3 Jahren in Pension und habe ein wild bewegtes Berufsleben hinter mir. Mhm.
Was heißt wild bewegt? Was haben Sie alles gemacht?
Ja, ich habe angefangen 1972 als einer der ersten Zootierpfleger im Zoo Magdeburg. Mein absoluter Traumberuf. Und habe da gelernt und gearbeitet und aus der Not heraus musste ich dann Veterinärmedizin studieren. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Es war nicht mein Traumberuf, muss ich einfach so sagen. Habe dann in einer Landpraxis gearbeitet, dann kam die Wende, ich war jung und brauchte Geld, wir waren überflüssig. Und bin dann wie die Jungfrau zum Kind, habe mich dann beworben als kommunale Gleichstellungsbeauftragte in unserer Stadt. Ja. Also Sie hören, also völlig anderes Thema, null Ahnung von nichts. Und und dann ging das Lernen, weil wir kannten keine bundesrepublikanischen Gesetze und Einfluss nehmen heißt eben nur mal wissen. Mhm. Ja, jedenfalls war das eine ganz wild bewegte Zeit und ich habe da wahnsinnig viel, ich musste alles neu lernen. Mhm. Also war überhaupt nicht. Und so ging es dann auch munter weiter.
Wie haben Sie es denn neu gelernt? Also haben Sie dann viele Weiterbildungen gemacht?
Ja, also von Montag bis Freitag gearbeitet in der Verwaltung, beziehungsweise im Ort halt. Versucht, das Sozialsystem aufzubauen, das es ja so nicht gab oder dann zusammengebrochen ist, mit vielen anderen engagierten Leuten. Und am Wochenende von Freitag bis Sonntag dann fast jedes Wochenende irgendwo in der Bundesrepublik zu einer Weiterbildung. Also ich muss da sagen, damals war Frau Merkel Familienministerin, die uns da sehr unterstützt hat und uns eingeladen hat. Mhm. Wir sind dann quer durch die Bundesrepublik gefahren und jedes Mal wieder irgendwo Seminare und ja, und nebenbei dann auch noch ein Verwaltungsstudium gemacht für einen gehobenen Dienst.
Und das waren alles Weiterbildungen, Frau Schilling, die Sie dann auch selber bezahlt haben? Oder
Nein.
bekamen Sie Unterstützung?
Nein. Das war dann so, also, da war man ja dann wirklich dran interessiert. Wir hatten ja damals in Brandenburg Frau Dr. Hildebrand als Familienministerin, Sozialministerin, die das sehr unterstützt hat. Und da wurden wir dann, nein, zahlen nicht. Also wir haben nur die Möglichkeiten bekommen, die wir nutzen konnten.
Mhm. Und ist Ihre Conclusio, dass Sie sagen, also wir brauchen einfach alle diese Mentalität oder möglicherweise auch den Mentalitätswandel, also die Einsicht, dass es ohne Weiterbildung nicht weitergeht, das ist einfach was Tolles, sich weiterzubilden? Oder was ist Ihre Schlussfolgerung?
Meine Schlussfolgerung ist, man muss es wollen. Mhm. Also ja, wenn man halt keine Lust hat zu lesen, sich neugierig zu bleiben, gerade wenn man älter wird, viel Neugier muss dahinter sein. Und natürlich, also für mich ist das eine ganz normale Sache. Mittlerweile mache ich auch Radio hier in Greifswald. Ich wohne erst 5 Jahre hier und wir machen hier ein freies Radio, 98.1. Und ich lerne wieder wahnsinnig viele interessante Menschen kennen, ja, die zu uns ins Radio kommen. Für mich ist es so, das geht gar nicht anders. Wenn ich durch die Welt gehe und wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, dann lerne ich erstmal sowieso. Mhm. Und wenn ich dann noch eine gewisse Neugier habe und ich denke mal, Menschen, die so gelagert sind, ist egal, wie alt du bist. Mhm. Ob du dir dein Wissen jetzt über Fernseh, Radio oder Bücher reinholst oder eben durch Veranstaltungen, das kann ja jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber wenn man am Leben teilnehmen will, dann ist es völlig egal, wie alt man ist und was man tut in der Richtung.
Frau Bosche zu Frau Schilling.
Genau, da habe ich eine Frage. Das ist toll, dass Sie das so berichten. Und Sie haben ja wirklich ein wild bewegtes Berufsleben von der Pflege von wilden Tieren im Zoo in Magdeburg zum Studium und zur Gleichstellungsbeauftragten. Was glauben Sie denn, was ist so das frage ich mich manchmal wirklich, warum sind einige Menschen neugierig und wollen weiterlernen und andere nicht? Was ist so Ihre Beobachtung?
Ich denke, das hat ganz verschiedene Hintergründe. Also erstmal ist es eine Veranlagung, die Neugier. Mhm. Also eine Charakterveranlagung. Und dann, wie man die Welt sieht. Ob man immer um die nächste Ecke gucken will oder ob sein kleines Reich reicht. Mhm. Seine kleine Umgebung. Vielleicht hat es auch damit zu tun, was einem in der Schule passiert ist und ein gewisser Druck. Ich hatte das große Glück, dass ich viele Lehrende hatte, also ob die Profs oder so, die gut waren, die dich einfach zum Lernen animiert haben, wo es Spaß gemacht hat. Und ja, da machen alle Menschen machen eine andere Erfahrung. Mhm. Aber vom Grunde her denke ich, es ist doch eine Veranlagung. Bin ich neugierig oder bin ich nicht neugierig? Habe ich Menschen um mich rum, die mich neugierig machen? Und dann macht es ja auch Spaß. Druck. Es ist ja kein Druck. Ein Wort möchte ich noch sagen. Also das war nur ein Stück meines Berufslebens. Ich habe dann viele Jahre gearbeitet in der Erwachsenenbildung mit jugendlichen Erwachsenen aus bildungsfernen Elternhäusern. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei allem Stress, den man manchmal hat, mit den Herren und den Damen. Aber diese Jugendlichen hatten nie die Möglichkeit oder sind nie rangeführt worden, weder von den Eltern noch von der Schule. Und wir haben unter dem Motto gearbeitet, wir erklären euch die Welt. Und ihr werdet sehen, es gibt etwas mehr zu entdecken als den Supermarkt oder wie auch immer. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht, dass diese Jugendlichen eben wirklich gewollt haben, dass sie mit offenen Ohren durch die Welt gegangen sind.
Frau Schilling, Herr Krüger hat gerade ganz heftig genickt, als Sie das erzählt haben. Herr Krüger, Sie dürfen auch was sagen. Köln hat auch genickt.
Ich sage auch erstmal danke, Frau Schilling, für die Beschreibung. Das gibt mir nochmal die Chance, auch zu sagen, ich glaube, Neugier ist das eine, was wir brauchen. Was wir ja jetzt auch noch nicht so richtig thematisiert haben, ist die Frage, wer hat eigentlich die Voraussetzungen? Frau Schilling, Ihre Beschreibung ist ja deckt sich ja auch mit den anderen. Diejenigen, die Weiterbildung machen, die nehmen viel auf sich, weil sie wollen, weil sie die Neugier haben. Aber die Wochenenden, die dabei draufgegangen sind, um zu dem Verwaltungsstudium zu kommen, das sind ja Sachen, die muss man, auch die Zeit muss man dafür haben. Wir reden vielleicht über Menschen auch mit Kindern, mit Sorgeverpflichtungen. Will sagen, nicht jeder kann auch diese Zeit auf sich nehmen, nicht jeder kann auch die Kosten, die damit einhergehen, tragen. Mhm. Und deswegen müssen wir, glaube ich, jenseits der Neugier auch darauf schauen, wie können wir Menschen nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich unterstützen, solche Wege zu gehen, weil es eben manchmal doch nicht nur an der Neugier hängt.
Mhm. Frau Bosch, Sie bieten ja im Weiterbildungszentrum in Bonn auch für Lehrkräfte Fortbildungen an, also für Menschen, die Weiterbildungen lehren, die beim lebenslangen Lernen genau das machen, was Frau Schilling jetzt gerade beschrieben hat, nämlich tolle Lehrerinnen und Lehrer sind. Worin bilden Sie diese Lehrkräfte aus?
Das ist nicht ganz so, aber es geht so in die Richtung. Wir machen keine Ausbildung, sondern wir wissen einfach aus der Forschung und aus unseren Studien, dass es ganz viele Lehrkräfte gibt, so wie jetzt Frau Schilling das erwähnt hat und auch, ich glaube, Frau von Hugo war ja auch Lehrkraft, ja. Mhm. Die einfach das, was sie gut können, ihre Hobbys zum Beruf machen, will ich mal so sagen, oder in Weiterbildung weitergeben möchten. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir ein Modell entwickelt haben von Kompetenzen, wovon wir ausgehen, dass das wichtige Kompetenzen sind, um gut zu lehren. Und so diese Kompetenzen, und dazu, ich nehme mal eins auf, weil das gerade so schön genannt wurde, ist nämlich, eine Facette ist Enthusiasmus, mit Begeisterung dabei sein, ist eine ganz wichtige Kompetenzfacette, um gut lehren zu können. Mhm. Motivation und sich selbst steuern, sich auch selbst als Lehrkraft immer weiter zu bilden. Und jetzt zu Ihrer Frage, ob das eine Fortbildung ist, das ist keine Fortbildung, sondern wir bieten die Möglichkeit, über ein, wir nennen das Kompetenzbilanzierungsverfahren, sich einfach mal mit diesen Kompetenzen auseinanderzusetzen, über einen Fragebogen, den wir bereitstellen und sich einfach schriftlich die Fragen zu beantworten, auf seine eigenen Erfahrungen zu gucken, wie habe ich das eigentlich gemacht, wie tue ich das, wie gehe ich mit herausfordernden Teilnehmenden zum Beispiel um oder was mache ich, wenn der Plan, den ich mir vorher überlegt habe, nicht funktioniert. Mhm. Und dieses Kompetenzbilanzierungsverfahren nennen wir Greta-Kompetenzbilanzierungsverfahren, also wie der weibliche Vorname. Greta hat aber nichts mit der Klimaaktivistin zu tun. Ja, und das empfehle ich vielleicht auch hier den Hörerinnen und Hörern, die lehrend tätig sind, mal auf unserer Homepage zu gucken und zu googeln, dieses Kompetenzmodell und auch die Erfahrung. Und jetzt vielleicht noch ein Satz dazu. Lehrkräfte, die dieses Kompetenzbilanzierungsverfahren durchlaufen haben, haben zu fast 90% gesagt, das war eine ganz wichtige Lernerfahrung. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so viel konnte. Ich habe auch durch die Beschäftigung mich zum ersten Mal auch mit bestimmten Begriffen auseinandergesetzt, die jetzt auch mein professionelles Handeln noch mal stärken.
Hm. Kompetenzbilanzierungsverfahren, das ist ein schönes deutsches Wort, was man wahrscheinlich nur bei der Weiterbildung lernt. Monika Schilling, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Greifswald. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer für Ihre Beiträge zum Thema lebenslanges Lernen. Was bringt Weiterbildung? Wenn Sie lieber eine Mail schreiben, dann an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und genau das hat Anne Isensee aus Berlin getan. Sie schreibt, letztes Jahr habe ich einen Einführungskurs in deutscher Gebärdensprache an der VHS gemacht. Es war faszinierend, wie intuitiv und teilweise humorvoll diese Sprache ist. Ich finde es nur sinnvoll, wenn wir als Gesellschaft deutsche Gebärdensprache lernen. Nicht nur gibt es uns die Fähigkeit, uns mit gehörlosen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu unterhalten. Wir können uns außerdem in der Bibliothek und im Ruheabteil des Zuges unterhalten, ohne andere zu stören. Ich kann es kaum erwarten, den weiterführenden Kurs auch noch zu machen. Da sind wir dabei. Dankeschön, Anne Isensee, für diese tolle Mail aus Berlin. Herr Krüger, die Europäische Union hat sich ja darauf verständigt, dass sich 65% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterbilden sollten, um sich den Veränderungen und den Ansprüchen in der Gesellschaft zu stellen. Sie haben schon gesagt, das ist auch das Ziel des DGB bis 2030. Aber wir hinken in Deutschland eben hinterher, weil bei uns nur knapp 51% in den nächsten Monaten eine Weiterbildung planen. Woran liegt das? Welche Informationen fehlen den Leuten?
Es ist Information darüber, schaffe ich die Weiterbildung? Es ist auch eine Motivationsfrage, spricht mich jemand an? Ich möchte ein Beispiel geben, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Weiterbildungsmentorinnen und Mentoren in Betrieben. Das ist ein Projekt der Gewerkschaften, insbesondere in großen Betrieben mit Betriebsräten, Personalräten. Und da werden Menschen auch gezielt angesprochen. Willst du nicht eine Weiterbildung machen? Wir werden auch nochmal individuell beraten, was könnte zu einem passen, wo könnte der Weg vielleicht auch hingehen? Und dann sieht man, dass da tatsächlich auch Motivation und Beteiligung bei rauskommt. Aber das ist sehr individuell und sehr abhängig davon, ob jemand mal den Kontakt zu einem sucht.
Kann das auch an zu hohen Kosten zum Beispiel liegen?
Kosten ist natürlich der zweite Punkt. Es gibt insbesondere, sage ich mal, die höherwertigen, die länger dauernden Weiterbildungen sind mit Kosten verbunden. Wenn man so an berufliche Fortbildungen bis hin zu einem berufsbegleitenden Studium denkt, dann gibt es wahnsinnig hohe Kosten zum Teil.
Zum Beispiel, wie hoch?
Studiengebühren für einen berufsbegleitenden Studiengang, das geht schon bis in die 20.000 für einen Bachelorabschluss. Auch ein Meisterprüfungskurs, das ist immer sehr abhängig von der Kammer und den Fördermöglichkeiten. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man 15.000 Euro für so ein Prüfungsstück, je nachdem, in welchem technischen Bereich man ist, aufbringen muss. Und das sind natürlich Kosten, die schrecken auch viele ab. Es gibt Fördermöglichkeiten, aber aus unserer Sicht zu wenige. Insbesondere, wenn man berufsbegleitend sich weiterbildet, ist ja die Frage, woher kommt mein Einkommen? Wenn ich auf Teilzeit gehe, mich dann in der anderen Hälfte meiner Zeit weiterbilde, fehlt mir die Hälfte meines Einkommens. Ich habe vielleicht ein Haus abzubezahlen, ich habe Kinder zu versorgen, Angehörige zu pflegen. Da stellt sich sehr schnell die Frage, woher kommt denn mein Entgelt eigentlich? Und da ist einer der Wünsche, die wir haben, dass auch das Aufstiegs-BAföG, was jetzt reformiert werden soll, genau auf diese Situation eine stärkere Förderung aufsetzt.
Mit einer Weiterbildung geht ja nicht automatisch ein höheres Gehalt oder ein Aufstieg im Job einher. Müsste in der Richtung auch, müssten da mehr Anreize geschaffen werden?
Das ist immer schwierig, aber ja, das ist eine der wesentlichen Fragen. Wenn ich Weiterbildung mache, was habe ich davon? Da, wo wir auch als Gewerkschaften, Betriebsräte, Personalräte in Unternehmen haben, haben wir häufig auch eine Personalentwicklungsplanung in den Unternehmen. Und dann kann man solche Fragen natürlich versuchen, besser zu beantworten, kann vielleicht sogar Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber schließen. Aber das ist auch wiederum sehr stark abhängig von, hat der Arbeitgeber eigentlich eine Personalentwicklungsplanung? Wenn der nämlich nicht weiß, welche Stellen werden denn demnächst frei, kann er wahrscheinlich auch nicht die Frage beantworten, ob jemand mit einer Weiterbildung sich daraufhin entwickeln kann.
Silvio Dalla Torre ruft uns an aus Potsdam. Schönen guten Morgen, Herr Dalla Torre.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie. Ein weitergebildeter Silvio?
Jetzt ist erstmal eine grundsätzliche Frage. Bin ich jetzt schon in der Sendung?
Ja, oder? Sie sind bei uns in der Sendung, okay, bei Deutschland von Kultur. Ja,
meine Worte bzw. Wörter organisieren. Ja, ich habe angerufen während des Frühstücksmachens und habe lebenslanges Lernen als Thema gehört. Mhm. Das hat mich gleich angesprungen. Ich habe aufmerksam zugehört. Und ich bin von Beruf Musiker. Mhm. Und da ist lebenslanges Lernen quasi systemimmanent. Also ohne lebenslanges Lernen kann man Musik gar nicht als Musiker ausführen.
Das heißt, Sie haben immer geübt und Sie üben auch weiter und Sie spielen jeden Tag. Wie lange zum Beispiel?
Naja, jetzt bin ich inzwischen 68 und bin pensioniert. Jetzt hält sich das in Grenzen, aber ohne da, sagen wir mal, also früher war ich Orchestermusiker, da hat man allein schon im Dienst, wie man das halt so nennt, ja, bei Orchesterproben und Aufführungen hat man da schon mal am Tag dann 5 Stunden mit dem Instrument verbracht und zusätzlich dann eben noch 1 bis 2 Stunden sich fit gehalten, vorbereiten, üben, Etüden und so weiter.
Welche Instrumente spielen Sie, Herr Dalla Torre?
Also ich spiele eigentlich relativ wenig, nämlich nur 1, Kontrabass. Habe natürlich mit Gitarre angefangen, also hat das Blockflöte ein bisschen gespielt und dies und das, Musik studiert. Aber man muss sich dann quasi auf ein Instrument festlegen, mehr oder weniger, wenn man damit ein Berufsleben ausfüllen will.
Und hat denn diese Freude am lebenslangen Lernen auch dazu geführt, dass Sie überlegt haben oder vielleicht aktuell überlegen, selber in die Weiterbildung zu gehen? Also dass Sie vielleicht als Coach, als Musik?
Ja, ich war dann auch Coach. Ich habe eben selber ein Berufsleben gehabt als 20 Jahre Orchestermusiker und dann anschließend 20 Jahre als Professor an der Musikhochschule.
Frau Bosche, ein schönes Beispiel für eine Kombination aus Beruf und privater Weiterbildung.
Absolut. Und ein tolles Beispiel, das finde ich auch gut hier in der Sendung, dass wir mal die kulturelle Bildung in den Blick nehmen. Dass wir wissen oder dass wir deutlich machen, dass Bildung eben nicht nur etwas ist, wobei in seinem Fall kann man es beruflich verwerten. Aber es gibt ja auch kulturelle Bildung, die von Bundesländern gefördert wird über die Volkshochschulen, die dort anbieten eben, und dazu gehört alles, was mit Kreativität zu tun hat, Musik und Tanz und ja, gerade von Musikinstrumenten, Dalla Torre hat es gesagt, jeden Tag üben, das bedeutet Hochleistung fürs Gehirn, das stärkt auf jeden Fall das Gehirn, dass wenn man auch noch im Orchester miteinander spielt, dann muss man sich auch abstimmen und gut hören, wie die anderen Musikinstrumente klingen, wie das zusammenpasst, man muss sich wahnsinnig konzentrieren, das ist auf jeden Fall etwas, was das Gehirn betrifft, etwas ist, was wichtig ist, was man auch im Alter weiter machen sollte. Das tut Herr Dalla Torre sicherlich, weil er so ein begeisterter Musiker ist. Aber ich wollte das einfach nochmal betonen. Und auch nochmal, wir haben ja eben über die Zahlen gesprochen. Ne? Wenn wir die Zahlen von der Bertelsmann Stiftung hören, die jetzt öfter genannt wurden, ne? Knapp 50%, müssen wir uns vergegenwärtigen, das sind diejenigen, die gesagt haben bei der Befragung, ich plane in den nächsten zwölf Monaten eine Fortbildung. Mhm, die tatsächliche Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland liegt bei im Moment 58% und die ist wirklich gar nicht schlecht. Mhm. Und zu dieser, fragt man sich immer, ja, was bedeutet Weiterbildung denn? Und zur Weiterbildung gehört in dieser Studie, die diese Zahl zutage gebracht hat, eben auch, wenn ich im Verein Sport mache, wenn ich, wie wir es gerade gehört haben, Musikinstrument übe, lerne oder Sport, Tanz, all auch diese kreativen Angebote gehören zusätzlich dazu zu diesen anderen klassischerweise beruflich verwertbaren Fortbildungen wie Sprache oder eben besondere Fertigkeiten. Das wollte ich nochmal den Blick darauf lenken, dass es gar nicht so schlecht aussieht, auch im europäischen Vergleich. Also natürlich sind die nordischen Länder, wie so häufig bei Bildung, überholen uns da, aber wir stehen im Vergleich gar nicht so schlecht da. Und trotzdem, ja, sollte man darauf achten, dass es sich weiter erhöht.
Herr Krüger, Ergänzung?
Ich kann Frau Bosche dann nur zustimmen. Sie hat hat eigentlich alles dazu gesagt. Ich will vielleicht bevor wir uns jetzt über die Zahl der Weiterbildungsbeteiligung streiten, das ist immer die Frage, wann messe ich das und was ziehe ich als Quelle ran? Aber wir sind uns, glaube ich, in der Frage einig. Es sind ungefähr über 50%. Was man allerdings auch sieht, und das würde ich, glaube ich, gerne nochmal reinbringen, ist, der Trend geht zu kürzeren Weiterbildungen. Also wir sehen, dass der Zeitaufwand gerade auch in der beruflichen Weiterbildung sinkt. Das heißt also, wir haben es zwar mit einer höheren Beteiligung zu tun, aber unterm Strich machen die Leute auch pro Weiterbildung weniger Stunden, als das vielleicht noch vor der Corona-Krise der Fall war.
Aus Zeitmangel?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus Zeitmangel, aber auch aus Angebotsstrukturen. Ich glaube, auch das Angebot an Weiterbildung hat sich da ein bisschen verändert.
Herr Dalla Torre, vielen Dank für den Anruf aus Potsdam. Claudia Weber wartet in Dormagen auf uns. Guten Morgen, Frau Weber.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Guten Morgen.
Ich arbeite als Coach und meine Aufgabe ist es, für das Jobcenter über einen Bildungsträger Menschen in Arbeit zu bringen. Und da geht es eben auch immer ganz viel um Weiterbildung. Und man sieht eben, was alles an Weiterbildung gemacht wird oder nicht gemacht wurde. Ein Satz zu der Anmerkung eben, wie viel Weiterbildung, dass wir recht gut sind im Weiterbildungssektor. Das liegt natürlich auch daran, dass die Jobcenter und Arbeitsämter die Menschen in Weiterbildungen schicken, damit sie sich weiter für den Arbeitsmarkt qualifizieren. Was ich aber auch unter anderem immer sehe, ist, dass viele Menschen sich einfach auch jahrelang nicht weiterbilden im Job. Bedeutet, wenn bei uns jemand kommt, der arbeitssuchend ist und wir sehen, der ist 20 oder 30 Jahre in seinem Job gewesen, hat die ganze Zeit keine Weiterbildung gemacht, dann hat er es merklich schwerer als die Leute, die sich eben während ihres Jobs, der sicherlich damals gesichert war, dann wieder einen neuen Arbeitsplatz zu finden, weil das ist einfach eine Lücke. Mhm. Ja, da kann er seine Arbeit gut gemacht haben, das ist schön, aber das passiert ganz häufig, dass viele eben 20 Jahre überhaupt nicht nach rechts und links geguckt haben. Das kann man heute nicht mehr machen. Ja, das geht nicht. Und was ich noch dazu sagen wollte, Hemmschwellen für Weiterbildung, was ich sehe, ist häufig Angst. Viele Leute kennen noch nicht mal die Volkshochschule. Wir haben viele Menschen eben auch aus anderen Ländern, Geflüchtete. Und wenn man sie und auch deutsche Bürger, die immer noch Hemmungen haben und sagen, was mache ich denn da? Also die Volkshochschule ist nicht so bekannt, wie man das denkt. Mhm. Und das ist auch, zumindest hier in NRW gibt es zusätzliche Förderungen. Also erstmal bei, wenn man arbeitssuchend ist, dann bekommt man bei der Volkshochschule zwischen 45% und 50% Rabatt. Das weiß niemand. Mhm. Ja, oder nur sehr wenige Leute, das nimmt dann auch keiner in Anspruch. Und es gibt über die Industrie- und Handelskammern hier Düsseldorf und Köln, die hervorragende spezielle Zertifikatskurse machen, wo sie einen Zuschuss bekommen können von 500 Euro. Das ist seit 1. Februar wieder möglich mit dem Bildungscheck, der wieder neu aufgelegt worden ist. Der ist im letzten Jahr ein bisschen im Juni oder vor einem Jahr eingestellt worden. Den gibt es aber wieder seit 1. Februar. Und da kann man diese 500 Euro Förderung bekommen, also bis zu 500, wenn jetzt einer gibt es dort. Und das kann man einmal im Jahr nutzen.
Es ist ja, Frau Weber, ganz interessant, was Sie sagen. Also vielen fehlt der Überblick über das, was überhaupt möglich ist und was überhaupt angeboten wird. Ja. Und eigentlich braucht man doch nur ins Netz zu gehen und Weiterbildung da reinzuschreiben und schon hat man Informationen, oder? Was würden Sie sagen? Wer liefert den besten Überblick? Also was wäre Ihr Tipp für Suchende?
Der tut mir im Moment ein bisschen weh. Die Volkshochschule Köln hat eine neue Webseite gemacht. Also selbst ich finde mich nicht zurecht.
Oh Mensch.
Da kann ich gleich was.
Ich schätze diese Volkshochschule sehr. Machen wirklich einen guten Job. Aber die neue Webseite ist, ja, also ich finde nichts. Ja, also ich habe das zigmal schon versucht und wenn ich nicht wüsste, dass es bestimmte Kurse gäbe, würde ich die nicht finden. Mhm. Ja, wenn ich habe zum Beispiel, schicke häufig da Leute hin zu einer SAP-Einführung und solche Dinge, dann würde ich die nicht finden. Mhm. Ja, also das ist echt schwierig. Wollte die auch nochmal anschreiben, weil es ist echt. Ja, da machen sie einem das Leben nicht leichter, sondern etwas schwerer.
Ja, die können ja nur dankbar sein, wenn sie einen kleinen Hinweis geben, Frau Weber. Frau Bosche, darf ich Sie denn fragen, wer Ihrer Ansicht nach den besten Überblick gibt oder was so Ihr Ratschlag
wäre? Ja, da sprechen wir, das hat der Krüger auch schon angesprochen, das Überblickswissen über welche Angebote gibt es eigentlich. Das ist wirklich, und Frau Weber bestätigt das, es ist sehr stark verteilt in Deutschland. Also wünschenswert wäre es wirklich, dass man mal so eine Überblickseite hat. Es gibt natürlich vom Arbeitsamt Kursnet, heißt das. Und Frau Weber sagt es schon, die einzelnen Volkshochschulen haben ihre Programme. Man kann die auch zum Teil immer noch in gedruckter Form in die Hand nehmen. Aber ja, wenn man natürlich jemand berät, dann kann man das nicht immer aushändigen sozusagen. Und ich habe festgestellt, mir ging es ähnlich, Frau Weber, wie Ihnen. Ich wollte auch, bin hier auch Kölnerin, einen Kurs machen an der Volkshochschule Köln und war auch etwas, musste auch etwas suchen. Aber erstaunlich, ich meine, wir haben es jetzt vielleicht alle schon mitbekommen, in Google ist ja jetzt die KI eingebaut. Und dadurch, über die KI, bin ich direkt zu einem Kurs gekommen, der mich interessiert hat. Mhm. Ja, aber sicherlich ein Umweg.
Also genau. Stichwort ist dann Weiterbildung, lebenslanges Lernen gibt man ein und dann hofft man auf Informationen.
Ich würde nur trotzdem noch einen Aspekt vielleicht ergänzen. Es gibt ja auch zu viele Informationen. Also man kann ja auch mit zu vielen Informationen das Gegenteil produzieren, nämlich weniger Transparenz und noch mehr Unsicherheit über die eigene Wahl. Und da würde ich vielleicht auch eine Frage an Frau Weber anschließen. Wie beraten Sie denn tatsächlich? Wie beraten Sie auch im Umgang mit der Fülle der Informationen, sodass am Ende dann auch tatsächlich die Motivation, eine bestimmte Weiterbildung aufzunehmen, eigentlich geweckt wird?
Muss man, ich sage jetzt mal, das erfordert natürlich ein längeres Coaching, bedeutet, die Leute kommen zwischen 10 und 25 Stunden zu uns und dann versucht man in der Zeit eben zu schauen, was haben sie in ihrem Leben gemacht oder was wäre der eigentliche Wunsch gewesen, was sie gerne in ihrem Leben machen würden und das eigentlich immer an die Seite geschoben haben, sodass sie gar keine sich nicht getraut haben, auch da in diese Richtung zu gehen. Und da muss man eben gucken, was können die schon? Und was ich heute, was ich immer wieder feststelle, ist, die haben in ihrem Land, in ihrem eigenen Land, wo sie vielleicht herkommen, jetzt bei Geflüchteten, tolle Jobs gehabt und auch eine gute Arbeit gemacht und trauen sich hier nicht richtig da reinzukommen. Und das steht aber häufig nirgendwo, so dass ich sage, ich hatte meinen jungen Mann, dann sage ich, der hatte sich irgendwie als Küchenhilfe beworben. Dann sage ich, Sie kommen aus Indien, was haben Sie denn da gemacht? Da hat er für Apple und Samsung gearbeitet. Mhm. Da habe ich nur gesagt, ja, und warum nicht hier? Er sagte, wie soll ich das denn hier anstellen? Da ist die Problematik. Da muss man eben gucken, wie kriege ich den dann dahin? Ja, und dann eben zu sagen, so, da knüpfe ich wieder an. Und dann kann ich sagen, wenn der da wieder drin arbeiten will, geht das. Und einfach manchen aufzeigen, was ist überhaupt möglich? Und die Leute dann eben auch nachdenken lassen, was meinen sie, würden sie es schaffen und dahingehend unterstützen. Es gibt wirklich gute Fälle, wo man sagt, die gehen darauf ein und sagen, ja, das wusste ich nicht, dass das geht. Ja? Mhm. Und es geht auch oftmals in Familien mit Kindern. Ich habe jetzt eine junge Frau, die ist aus dem Irak geflüchtet. Vier kleine Kinder, dann sagt sie, sie wollte immer einen medizinischen Bereich. Die Sprache ist nicht so toll. Dann sage ich, gehen Sie bitte zu dem, und die kann nichts am Computer, dann sage ich, gehen Sie doch bitte zu dem Computerkurs und zu dem, die geht überall hin. Mhm. Die ist völlig fasziniert. Mhm. Da denke ich, die regelt das in ihrer Familie. Also manches ist möglich, und es gibt ja auch Betreuungsmöglichkeiten, ja, für Kinder, sodass sie frei sind. Ne?
Frau Weber, ich möchte da nochmal einhaken, weil dieser junge Mann aus Indien natürlich auch zu dieser Frage führt, Herr Krüger, warum werden in unserem Land Ausbildungen von Migranten aus Drittstaaten, also außerhalb der EU, innerhalb der EU, so selten anerkannt? Warum tun wir uns so schwer damit?
Das frage ich mich allerdings auch. Das fragen wir uns als DGB auch häufig. Ja. Und so richtig habe ich noch niemanden getroffen, der mir eine gute Antwort darauf geben konnte. Es ist, das ist aber auch wieder typisch deutsch, natürlich eine unterschiedliche Zuständigkeit. Also wir haben Berufe in Bundeszuständigkeit, wir haben Berufe in Landeszuständigkeit, wir haben Berufe in der Zuständigkeit von Kammern. Je nachdem, wo man hinguckt, sieht man, dass es besser und schlechter ist. Unsere Erfahrung ist, es sind vor allem die landesrechtlich geregelten Berufe und insbesondere Gesundheitsberufe. Also wir haben im dualen System, haben die Kammern ihre Verfahren schon auch überprüft. Da geht das mittlerweile auch wesentlich schneller. Aber der entscheidende Punkt auch bei dieser Anerkennungsfrage ist eigentlich, wenn ich Qualifikationen untersuche und zu dem Ergebnis komme, sie sind nicht 100% anerkennungsfähig, dann brauche ich eine Nachqualifizierung. Mhm. Und dann sind wir wieder in der Frage, wo kriege ich das Angebot her, wo kriege ich die Beratung her, wo kriege ich die Förderung her, um auch den Schritt zu machen, dass das tatsächlich 100% dasselbe ist, was es in Deutschland als Abschluss schon gibt.
Sind Sie zuversichtlich, dass das irgendwann ein bisschen flotter geht?
Ich bin Berufsoptimist.
Frau Weber, vielen Dank für Ihre Erfahrungen aus Dormagen. Ärztinnen und Ärzte sind dazu verpflichtet, Fachanwälte und Steuerberater auch. Sie alle müssen Fortbildungen besuchen und kommen immer klüger raus, als sie reingegangen sind. Brigitte Bosche und Jan Krüger, warum sind Weiterbildungen nicht in allen Berufen Pflicht? Herr Krüger, Sie dürfen anfangen.
Sie sind da Pflicht, wo es sicherheitsrelevant ist. Ob die Leute dann immer schlauer rauskommen, hängt ja viel am Angebot.
Ich wollte nicht sagen, fast immer schlauer.
Also wir beim DGB, und das ist auch meine Überzeugung, wir haben vorhin über Zwang und Bildung geredet. Ich glaube, wir brauchen Recht auf Weiterbildung. Wir brauchen Recht für Beschäftigte, dass sie das tun können, wenn sie das wollen.
Aber das haben wir doch. Wir haben ja ein Recht auf Bildungsurlaub.
Genau, aber wir haben zum Beispiel kein Recht auf Teilzeit für Weiterbildung. Wir haben zu einem Recht gehört für mich auch eine entsprechende Förderung, dass das Entgelt ersetzt wird. Das haben wir alles nicht. Und deswegen bin ich mehr für ein Recht auf Weiterbildung als eine Pflicht zur Weiterbildung.
Mhm. Frau Bosche?
Geht mir genauso. Ich finde auch, wenn es diesen Anspruch gibt und gäbe, dann würden sicherlich viele Menschen viel motivierter sein. Dann würde das auch mit so einem Gesetz, gäbe es auch Strukturen für Beratung, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, das würde auf jeden Fall einen Schub geben, auch diese sehr ambitionierte Zahl zu erreichen.
Frank Rudolf schickt uns eine Mail aus Hannover. Ich bin selbst als Referent in Weiterbildungskursen tätig, Klammer auf, Strahlenschutz. Die Form, in der die Weiterbildung angeboten wird, hat großen Einfluss auf die Nachfrage. Neben den Präsenzveranstaltungen haben sich die digitalen Lernformate etabliert. Allerdings ist der Rechtsrahmen für die Durchführung von Online-Weiterbildungen in Deutschland völlig veraltet. Ich weise in diesem Zusammenhang insbesondere auf die aktuelle Diskussion zum Fernunterrichtsschutzgesetz von 1977 hin. Es ist wichtig, so sagt Herr Rudolph, dass auch die Organisation der Weiterbildung an sich an veränderte Rahmenbedingungen angepasst wird. Zustimmung, Herr Krüger?
Wir haben das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz und ich stimme Herrn Rudolph zu. Das ist veraltet. Wir sehen, dass Digitalisierung da ein paar Sachen überholt hat und wichtiger wird. Ich will die Chance aber nutzen, das Fernunterrichtsschutzgesetz ist auch ein Schutzgesetz für diejenigen, die Weiterbildung in Anspruch nehmen. Die müssen sich nämlich, Stichwort Verbraucherschutz, auch darauf verlassen können, dass das, was sie als Weiterbildung machen wollen, sie hinterher auch tatsächlich bekommen. Erst recht, wenn sie selber dafür zahlen. Und deswegen bin ich wie manche andere nicht der Meinung, dass man das Fernunterrichtsschutzgesetz abschaffen sollte, sondern man muss reingucken und muss schauen, wie kann ich das wirklich zu einem Qualitätsgesetz machen?
Genau, er sagt ja auch anpassen und er sagt auch, damit eben Menschen niederschwellige Möglichkeiten zur Weiterbildung bekommen.
Absolut. Die Stellungnahme, die er mit rangeschickt hat in der Mail, ist ja vom Nationalen Normenkontrollrat und der sagt, wir sollen es abschaffen und das wäre tatsächlich nicht meine Meinung, aber ansonsten Zustimmung zu Herrn Rudolph, dass wir da ran müssen.
Luise Schittek ruft uns an aus Augsburg. Schönen guten Morgen, Frau Schittek.
Guten Morgen. Super spannendes Thema. Ich hätte da tatsächlich ganz viel dazu zu erzählen, nicht zuletzt, weil meine Eltern beide in der Erwachsenenbildung tätig waren. Mhm. Ich versuche mich aber möglichst kurz zu fassen. Und das, was mir tatsächlich sofort einfiel, ist etwas, was einfach meinen Bereich gerade viel umtreibt, glaube ich und hoffe ich zumindest, nämlich das Thema, wie verändern die LLMs und andere generative und assistive künstliche Intelligenzen, wenn man es denn so nennen will, möglicherweise eben auch die Bereitschaft, sich aktiv weiterzubilden und auch andere aktiv weiterzubilden. Also ich bin
Was sind denn die LLMs?
Large Language Models, also ChatGPT, OpenAI. Diese kleinen Maschinchen, die oder eben auch die Google-KI, die dann bei den Suchergebnissen hilft. Und ich bin gelernte Buchhändlerin, bin aber schon vor über 10 Jahren in den Bereich digitales Publizieren gewechselt und arbeite für Dienstleisterinnen, die E-Books und digitale Hörbücher produzieren und dann auch für die Verlage an den Handel vertreiben. Also ich bin an so einer Schnittstelle gelandet, wo ich einerseits vertriebliche Dinge tue, ich aber auch ganz viel mit Technik zu tun habe. Also ich muss so ein bisschen XML lesen können, also so ähnlich wie HTML, der Code aus den Webseiten geschrieben werden. Und ich muss wissen, welche technischen Anforderungen gibt es an bestimmte Systeme, welcher Händler möchte die Daten in welcher Form haben, solche Geschichten. Und mir macht es total viel Spaß. Also ich bin eigentlich jemand, der eher aus dem Ich finde Sprache total spannend. Ich habe dann auch mit 41, vor ein paar Jahren, habe ich angefangen, Ukulele zu lernen, weil ich endlich mal ein Zupfinstrument spielen wollte. Aber ich finde auch diese technischen Dinge total spannend und deswegen knie ich mich immer gerne in alles rein und versuche zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Mhm. Aber gerade diese neuen KI-Systeme, bei Microsoft ist es dann eben zum Beispiel auch Copilot, der unterstützt beim Coden von Software, von Textfragmenten, von Codeschnipseln. Das bietet natürlich jetzt aktuell Möglichkeiten zu sagen, ich muss das gar nicht mehr lernen, sondern ich lasse mir das von der KI abnehmen. Das muss man sehr kritisch sehen, weil die Ergebnisse sind natürlich oft Quatsch und das merke ich nicht, wenn ich nicht weiß, was da am Ende rauskommt. Ich muss das kennen und können, um beurteilen zu können, wie ist das Ergebnis, was die KI mir präsentiert. Nichtsdestotrotz wird das gerade massiv an ganz vielen Ecken und Enden in der Buchbranche diskutiert und auch benutzt. Harlequin France, also eine große französische Verlagsgruppe, hat Ende des letzten Jahres bekannt gegeben, dass sie ganz viel Übersetzungsaufträge nicht mehr an Übersetzerinnen geben, sondern zunächst von Large Language Models oder eben so speziell trainierten Übersetzungsmaschinchen die Übersetzungen vornehmen lassen.
Was man übrigens den Übersetzungen auch oft anmerkt.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Da sollen dann hinterher natürlich Übersetzerinnen noch drüber gucken, die aber alle einhellig sagen, das ist dann viel mehr Arbeit, als den Text von der anderen Sprache zu übersetzen. Ja. Und ich selbst bin natürlich auch so ein bisschen vernetzt in der Branche und ich weiß, wie oft ich irgendwelche in den Netzwerken irgendwelche Nachrichten sehe, wo jemand sagt, Mensch, ich habe hier einen Begriff, der Roman spielt in den 40er Jahren da und da. Ich habe eine Idee, wie ich es übersetzen kann, aber ich weiß nicht, wurde dieses Wort damals eigentlich überhaupt benutzt? Kann mir jemand helfen? Weiß jemand von euch? Habt ihr Kontakte?
Das kann die KI nicht leisten.
Nein, das kann die KI nicht leisten. Und ich befürchte halt so ein bisschen, dass auch gerade auf Arbeitgeberseite natürlich dann vielleicht auch so, dass als Schlupfloch gesehen wird, um eben weniger Weiterbildung bezahlen zu müssen, indem man sagt, naja, klar wäre es schön, wenn du coden könntest, aber du kannst ja auch dich da technisch unterstützen lassen.
Wenn ich, Herr Krüger, wenn ich dann Weiterbildungen bezahle, dann kann ich doch sagen, mir sind diese und jene Skills und Fähigkeiten ganz, ganz wichtig. Ich möchte, dass du das kannst. Ich sage jetzt mal Projektmanagement, Kommunikation, Führungsqualitäten. Da möchte ich meine Leute ausbilden und zum Teil kann ich das online machen, zum Teil kann ich dafür KI einsetzen. Welche Skills und Fähigkeiten sind denn eigentlich am meisten gefragt? Wo habe ich die größten Chancen, wenn ich mich darin weiterbilde? Also in welchem Bereich?
Das ist wirklich auch wahnsinnig schwer generell zu beantworten. Ich glaube, wenn sich vor 5 Jahren Leute dieselbe Frage gestellt hätten, hätten wahrscheinlich alle gesagt, Informatik, digitale Kompetenzen. Jetzt 5 Jahre weiter stellen wir fest, vielleicht braucht man die doch nicht mehr so. Das heißt also, wir haben eine Arbeitswelt, die ist im Wandel und es ist wahnsinnig schwer, so eine Frage so pauschal zu beantworten. Das, was wir sehen, ist natürlich solche Sachen wie Projektmanagement, Soft Skills, Teamwork, das sind Sachen, die immer wieder genannt werden, die wichtiger zu werden sein oder zu werden scheinen. Und wenn wir jetzt nochmal direkt auf KI schauen, dann gibt es wahnsinnig viele Beispiele aktuell, wo man sagt, und da wird schon KI genutzt und da wird schon KI genutzt. Ich glaube auch, dass das die Arbeitswelt gerade verändert. Das wird sie auch noch weiter verändern. Wir sehen immer mal wieder betriebliche Beispiele, wo das angewendet wird. Wir wissen aber zum Teil noch gar nicht, funktioniert das eigentlich. Mhm. Das Übersetzungsbeispiel war ein sehr schönes und das hat mich sofort daran erinnert, es gab eine große Diskussion um selbstzahlende Supermarktkassen. Jetzt sieht man, die Investition hat sich nicht gelohnt. Es gibt mehr Diebstähle, das System funktioniert doch nicht so einwandfrei und die ersten Supermärkte gehen jetzt wieder weg von diesen selbstzahlenden Kassen. Also nicht jede Innovation setzt sich dann am Ende des Tages auch durch und das macht, glaube ich, diese Debatte so wahnsinnig schwierig.
Frau Schittek, auf welche Weiterbildungen setzen Sie? Was ist Ihnen am liebsten?
Also dadurch, dass ich in den beruflich in den Bereich gegangen bin, in dem ich jetzt arbeite und auch schon sehr lange, da gab es nichts, was ich hätte machen können, weil diese Job Description, die gab es damals noch nicht. Ich bin in so einer Stelle, wo es einfach nichts gab. Ich bin aber viel auf Konferenzen und auf Barcamps gegangen, die eben nicht so aus meinem Bereich kamen, sondern eben wirklich auf technische Konferenzen und habe einfach mir Vorträge angehört, von denen ich oft nur die Hälfte verstanden habe. Aber die Hälfte, die ich mitnehmen konnte, die hat mir oft eben dann an anderen Stellen weitergeholfen. Also ich setze ganz viel auf so Transfer-Dinge. Und was ich eben am Anfang schon gesagt habe, für mich ist tatsächlich auch so dieses private Weiterbilden, einfach Dinge zu tun, die mir gut tun, die mich auch in Bewegung halten. Also ich nehme seit 2021 diesen Ukulelenunterricht inzwischen jede Woche eine Dreiviertelstunde und setze mich eben wirklich auch regelmäßig hin und versuche da was Neues zu lernen. Und ich finde auch, also auch deswegen fällt es immer so schwer zu verstehen, warum Menschen nicht unbedingt was Neues lernen wollen. Es gibt ja fast nichts Besseres als dieses Gefühl, an irgendeinem Punkt zu merken, ah geil, jetzt habe ich es verstanden. Letzte Woche war da noch ein Riesenproblem und irgendwas ging überhaupt nicht. Und jetzt plötzlich ist so ein Knoten geplatzt und irgendwas geht oder ich habe irgendwas verstanden. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt. Ich sehe halt gerade im Zusammenhang mit KI, aber auch mit dem Willen zur Weiterbildung, sehe ich auch so ein bisschen so eine gesellschaftspolitische Komponente, weil die Bildungsfeindlichkeit ja auch so eine ganz große Säule von faschistischen und protofaschistischen Bewegungen ist und gleichzeitig die Ideologie, und das weiß ich dank des Deutschlandfunks, weil es diesen wunderbaren Podcast Techbotopia gibt, gleichzeitig die Ideologie, die hinter den Firmen steht, die großen KI-Maschinen produzieren, dieser effektive Akzelerationismus, der setzt darauf, Menschen zu überfordern und zu sagen, wenn ihr euch nicht jetzt anschließt, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann werdet ihr abgehängt und ihr werdet die Loser sein am Ende und da so einen Druck aufzubauen. Und das fiel ja heute auch schon in einem Gespräch, dass jemand gesagt hat, dieser Druck, sich immer weiterbilden zu müssen, dranbleiben zu müssen, gerade auch bei den technischen Neuerungen.
Und
nur letzter Satz, das finde ich eine ganz schwierige Gemengelage und das macht mir auch tatsächlich so ein bisschen Angst an der ganzen Sache.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, Frau Schittek, dass es ganz wunderbar wäre, wenn man Sie mit Herrn Della Torre zusammenfügen würde, wenn Sie beide sich kennenlernen. Der hat ja vorhin angerufen, ich glaube, der spielt Kontrabass, ne? Herr Krüger hat er erzählt.
Genau.
Und Luise an der Ukulele und Della Torre am Kontrabass und dann laden wir Sie ein. Dankeschön für diesen Beitrag aus Augsburg. Und in Wo wohnt er denn? Bad Oeynhausen wartet Lutz Brumack. Guten Morgen, Herr Brumack. Hallo?
Ja, hallo.
Herr Brumack, jetzt sind Sie am Telefon. Guten Morgen. Ja.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns von Ihrer Weiterbildung oder von Ihren Verbesserungsvorschlägen oder von Ihren Erfahrungen.
Ja, ich bin jetzt Rentner und war früher als pädagogischer Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung tätig in Niedersachsen und hatte den Schwerpunkt politische Bildung, insbesondere auch durch Bildungsurlaub. Und ich denke mal, das, was jetzt schon lange, lebenslanges Lernen muss gefördert werden, was da diskutiert wird, meiner Meinung nach leider immer noch zu sehr der Fokus auf sozusagen die berufliche Verwertbarkeit gelegt. Die politische Bildung kommt immer noch viel zu kurz. Dabei ist das immer noch nach wie vor äußerst notwendig. Gerade jetzt die Vorrednerin, die gerade am Telefon hat, es ja zum Beispiel zum Ausdruck gebracht, wie viel Angst mittlerweile umgeht oder Verunsicherung über solche neue Technologien, KI etc. pp. Und da herrscht einfach zu wenig Aufklärung, nicht nur in dem Bereich, sondern auch bei den bildungsfernen Schichten, die also keine akademische Ausbildung haben, nicht die im Grunde genommen praktisch gar keine haben, sich überhaupt über gesellschaftliche Zusammenhänge, Hintergründe, Ursachen, Analysen und so weiter.
Herr Brumack, Entschuldigung, wir haben leider eine ziemlich wackelige Leitung zu Ihnen, aber Ihr Punkt ist klar geworden. Sie sagen, die politische Weiterbildung kommt zu kurz. Herr Krüger, würden Sie Herrn Brumack zustimmen?
Da würde ich ihm absolut zustimmen. Politische Weiterbildung ist auch Teil von Bildungsurlaubsgesetzen, wie wir sie vorhin schon angesprochen haben, auch wenn sie noch nicht so gut genutzt wird, wie das sein könnte. Ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtig, nochmal zu sagen, diese politische Weiterbildung wird ja häufig von Trägern der politischen Erwachsenenbildung durchgeführt, der Jugend- und Erwachsenenbildung. Und man muss leider sagen, insgesamt wir als Gesellschaft statten die nicht gut genug mit finanziellen Ressourcen aus. Und das ist sicherlich ein Teil des Problems.
Rosaria Chirico aus Berlin schreibt uns, bitte erwähnen Sie, dass es kostenfreie Bildungsberatung für Erwachsene gibt. Ich weiß nicht, ob in allen Bundesländern, in Berlin gibt es sie. Und sogar eine frauenspezifische, da Frauen von verschiedensten Übergangssituationen im Leben stärker betroffen sind als Männer. Manchmal sind Frauen überqualifiziert und es fehlt gar nicht an Bildung. Weiterbildung ist eben auch nicht alles. Sie brauchen Support und Empowerment. Das geht in Ihre Richtung, Frau Bosche. Ne?
Ja,
das haben
geht.
Sie schon mehrfach gesagt.
Genau, das ist wichtig, dass wir das nochmal betonen. Bildungsberatung, und zwar nicht nur eine informierende Beratung, ne, wo ich mir also Informationen runtersuche oder mit Flyern ausgestattet werde, sondern tatsächlich, dass es die Möglichkeit gibt, mit einer Person zu sprechen, die Lebens- und Lernbiografie mal in den Blick zu nehmen, mal drauf zu schauen, was hat diese Person eigentlich alles schon gelernt. Also das ist ja häufig, wenn Menschen an so in Umbruchphasen sind, wo sie ihren Job verloren haben oder das Studium ist beendet oder die Ausbildung und sie wissen nicht genau, wo es weitergeht. In diesen Umbruchphasen sind Menschen häufig sehr verunsichert und denken auch eher von sich, sie können nicht genug oder nicht viel. Und dann ist es wichtig, dass die einen Menschen vor sich haben, mit dem sie eben dieses Mal besprechen oder vielleicht sogar ein Instrument. Wir haben Deutsche Institut für Erwachsenenbildung haben den sogenannten Profilpass entwickelt. Den kann man auch kostenfrei runterladen im Internet, um sich das mal angucken. Und da wird man durchgelotst mit bestimmten Fragen und diese Fragen zielen alle auf das ab, was ich informell in meinem Leben gelernt habe. Also nicht nur formal, sondern auch im Ehrenamt, in der Familie, nehmen wir das Musikinstrument spielen als einen Blick und da schaue ich mir genau an, was habe ich da eigentlich gelernt, was kann ich gut. Mhm. Und wenn man mal so eine Standortbestimmung gemacht hat, dann fällt es häufig auch den Menschen leichter, daraus sich die Frage zu stellen und zu beantworten, was will ich denn jetzt als nächstes machen, was ist der nächste Schritt?
Mhm. Und wenn ich diesen Profilpass habe, dann kann ich mich eben orientieren und dann kann ich mir überlegen, da und da würde ich jetzt gerne Weiterbildung machen, denn das sind meine Stärken.
Der unterstützt zumindest diesen Prozess und wir sagen auch immer, dass es wichtig ist, dass dieser Prozess begleitet durch Beratung genutzt wird. Also der ist einfach ein gutes Instrument, den man innerhalb der Beratung nutzen kann, um seinen Kompetenzen auf die Spur zu kommen um dann daraus die nächsten Schritte abzuleiten für lebenslanges Lernen.
Herr Krüger, welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich jetzt keinen Berufsabschluss habe und trotzdem gerne einen Job annehmen würde? Also zum Beispiel, um dann als Quereinsteiger mit einer Teilqualifikation eine Chance zu bekommen.
Es gibt auch da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Teilqualifikation ist eine, die Sie angesprochen haben. Ich würde mir wünschen, dass es nicht bei Teilqualifikationen bleibt, sondern dass wir Menschen dann mit Teilqualifikationen auch zu einem richtigen Berufsabschluss bekommen, weil das ist aus meiner Sicht das Wichtige in der Arbeitswelt. Da ist unser deutscher Arbeitsmarkt sehr zertifikatsorientiert, sehr papierlastig. Ich glaube, das wird man so schnell auch nicht wegbekommen. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen diesen Berufsabschluss auch erreichen. Aber Teilqualifikationen sind ein Weg. Es gibt so klassische Umschulungen, haben wir auch bei einigen Hörern schon gehört. Das ist ja so eine klassische Form. Es gibt die Möglichkeit mit Anerkennung, über die wir gesprochen haben, dann vielleicht auch Anerkennung in der Kombination mit Teilqualifizierung. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, insbesondere für Menschen in der Arbeitslosigkeit, das eben auch übers Jobcenter finanzieren zu lassen. Wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich würde mir wünschen, dass auch da am Ende des Tages dann wirklich der Berufsabschluss steht, weil das ist das Entscheidende.
Laura Müller ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit
Weiterbildung? Also ich liebe Weiterbildung.
Das ist schon mal schön, das klingt schön.
Ich habe das für mich entdeckt, als ich mich in meiner damaligen Firma um Zollrecht kümmern musste, weil, also ich bin auch Ingenieur, keiner der Männer das machen wollte. Und dann dachte ich auch zu Anfang, mein Gott, ist das eine moderne Wegelagerei, ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, heute sage ich, hätte das damals sogar studiert, ja. Und klar gilt man als Spaßbremse, aber ich habe das, um auf das Thema zurückzukommen, ich habe das Lernen für mich entdeckt. Wir waren schon zu Ostzeiten eine arme Familie und ich sah das als Möglichkeit, erstmal, um nicht ständig im familiären Betrieb mithelfen zu müssen nach der Schule.
Was für ein Betrieb war das?
Eine private Wäscherei. Und wenn meine Mutter mich hat lernen sehen, hat sie mich in Ruhe gelassen. Und sie hat auch immer gesagt, was lernt ihr so? Ihr kommt sowieso nicht weiter, weil ihr noch bessere in der Klasse habt. Also was bringt ihr mir einzeln nach Hause? Ja? Aber für mich war das eine Möglichkeit, dann auch zu studieren, mir das Studium zu erkämpfen, weil aus Privatbetrieben, die Kinder wurden ja nicht gerade bevorteilt. Aber ja, und dann in der Firma, als ich dann nach dem Studium gearbeitet habe, ich habe Physik studiert, mich dann mit Zollrecht beschäftigt, fand ich das erstmal ein Alleinstellungsmerkmal. Ich konnte so für mich arbeiten und es war hochinteressant, weil man muss sich ja ständig bilden, die politische aktuelle Lage, die veränderten Gesetze, die Embargi, was da alles dazu kommt. Es ist so vielfältig und umfangreich. Und das konnte man niemand verstehen, ja.
Und Frau Müller, es trägt sicherlich oder hat wahrscheinlich auch bei Ihnen so zur persönlichen Weiterentwicklung beigetragen, ne, dass sich auch Ihr Selbstbewusstsein noch ein bisschen mehr gestärkt hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, Grundselbstbewusstsein hatte ich schon immer, aber man muss sich ja mit den Vertrieblern und mit der Geschäftsführung auseinandersetzen, warum das jetzt nicht exportiert werden kann oder importiert so einfach werden kann. Warum man nicht einfach Lebkuchen oder Messer als Geschenke irgendwo hinschicken kann, ja? Also da muss man schon Durchsetzungsvermögen besitzen.
Ja.
Also,
und ich finde schön, dass Sie am Schluss der Sendung auch noch mal so auf die Eigeninitiative verwiesen haben, Frau Müller. Gucken wir mal, Frau Bosche und Herr Krüger, gemeinsam in die Zukunft.
Moment, eins muss ich noch dazu sagen. Meine jetzige Firma, die unterstützt meine Weiterbildung nicht. Also klar unterstützt sie Weiterbildung in Form, was die Firma notwendig erachtet, aber sie erachtet es nicht im Zollrecht. Und das bezahle ich mir jedes Jahr selbst, diese Update, dieses Zoll-Update.
Ja.
Und das sind 600 Euro plus Reisekosten, plus Übernachtung.
Umso mehr Eigeninitiative. Unfassbar, dass Sie das machen. Toll. Ich glaube, der Krüger nickt schon wieder heftig. Glückwunsch. Gucken wir in der letzten Minute, in den letzten zwei Minuten noch auf die Zukunft, Frau Bosche. Welche Fähigkeiten werden in Zukunft gefragt?
Also
Dankeschön, Frau Müller.
Danke, Frau Müller. Genau, es gibt in den letzten 3-4 Jahren zunehmend Studien, die sich mit den sogenannten Future Skills beschäftigen, also oder Zukunftskompetenzen, die also zusammentragen, was sind so die Kompetenzen, die es braucht, um zukunftsfähig zu bleiben für die Gesellschaft. Und das ist ganz interessant. Natürlich sind da auch so handfeste Kompetenzen, wie sage ich jetzt mal, digitale Kompetenzen. Aber aber auch so Kompetenzen, die man eher so dem persönlichen Bereich zuordnen würde, soziale Kompetenzen wie Ambiguitätskompetenz. Also, dass ich damit zurechtkommen kann, dass es Ambiguität gibt, also dass es nicht immer eindeutig ist, dass ich daran nicht verzweifle, dass ich kooperiere, Kooperationskompetenz, Kommunikationskompetenz, Reflexionskompetenz, also den vielleicht auch darüber nachzudenken, genau was, wenn man jetzt an verschiedene Nachrichten denkt, Informationen, die widersprüchlich sind, die auch wirklich darüber nachzudenken, das aufzudröseln oder auch Zukunfts- und Gestaltungskompetenz. Also ich könnte noch so weitermachen. Mhm. Wir haben auf jeden Fall mal eine Umfrage gemacht, auch unter Weiterbildungsanbietern, Lehrkräften und Teilnehmenden. Und da wurden eben diese 5 als die wichtigsten genannt, die ich jetzt gerade mal hier genannt habe im Radio. Das ist eine Studie zu Future Skills, die man auch bei uns auf der Webseite sieht. Die ist ganz interessant.
Ein Satz, Herr Krüger, wer müsste enger mit wem zusammenarbeiten in Zukunft?
Oh, es müssen alle enger miteinander arbeiten. Ich glaube, weil Sie die Zukunft angesprochen haben, wir müssen es als Gesellschaft hinbekommen, dass auch Weiterbildung ein richtiges Arbeitsfeld wird. Wir haben heute gar nicht über die Arbeitsbedingungen in diesem Feld gesprochen. Und das ist mir nochmal wichtig. Wenn wir gute Weiterbildung haben wollen, brauchen wir auch gute Beschäftigungsverhältnisse dort.
Sagt Jan Krüger vom DGB, da ist er Abteilungsleiter für Bildungspolitik und Bildungsarbeit. Und Brigitte Bosche können Sie
ergänzt das.
Und Brigitte Bosche, genau, die werden Sie erreichen, wenn Sie das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen in Bonn anrufen. Genau. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Deutschlandfunk Kultur. Danke allen, die angerufen haben und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Schönes Wochenende in alle Richtungen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.